Die Analyse, die wir bisher versucht haben, lässt sich so zusammenfassen, dass all das, was jetzt ausgemalt wird an Folgen für die für das Weltklima, die Klimakatastrophe, die droht, da haben wir gesagt, da muss man wohl unterscheiden. Jetzt, der ganze Handlungsbedarf speist sich daraus, dass bestimmte Interessen auf dem Spiel stehen, Interessen, die hierzulande die geschützten sind, die die maßgeblichen sind, nämlich die, die heißen, das Geldinteresse einer Wirtschaft von Unternehmern, das Eigentümerinteresse von solchen Figuren, die das Interesse des Staates als die Wirtschaft meines Landes, meines Standorts ist Quelle meines Reichtums und meiner Macht, die Interessen von ich als Staat bin in aller Welt präsent und muss drauf aufpassen, was da vorgeht. Solche Interessen von ganz klein bis ganz groß sind da betroffen. Und nochmal zusammenfassend gesagt, dann wird eines klar. Land und Leute hierzulande, die sind keine Schutzobjekte per se, weil man meint, denen darf es doch nicht dreckig gehen. Ist doch scheiße, wenn die keine Luft mehr zum Atmen finden. Das taugt nichts, wenn das Wasser vergiftet ist. Das taugt nichts, wenn die sich mit Pseudokrupp nur einer Allergie oder sonst wie schon in den natürlichen Lebensbedingungen nicht mehr sehr, wie soll man einfach sagen, nicht mehr einfach sehr gut, gesund und froh fühlen können. Nein, das alles sind keine anerkannten Interessen, sondern Land und Leute sind hier ganz hochoffiziell einfach festgelegt, definiert und werden so betreut und benutzt von der Politik als Mittel eines marktwirtschaftlichen, eines kapitalistischen Geschäfts. Das war der bisherige Stand unserer Analyse und das wirft auch ein Licht auf Andreas, die Frage, die da immer heißt, müssen wir alle nicht umdenken? Hochtrabend, ne? Es ist doch eine anthropogene Klimaveränderung.
Ja, anthropogen, das hört sich so an wie, ja, da hat's der Mensch wieder mal zu weit getrieben. Ausgerechnet der Mensch. Als ob die Menschen überhaupt gefragt würden, wie gearbeitet und wie gelebt wird. Als ob die Menschen schon mal einmal die Frage ankreuzen dürften, möchtet ihr lieber verdreckt in Warenproduktion mit kapitalistischem Reichtum leben oder sollte lieber vielleicht auf euch, die Natur und so weiter Rücksicht genommen werden, so dass eventuell sogar alle Mann irgendwie ordentlich versorgt werden könnten? Ist diese Frage eigentlich jemandem vorgelegt worden? Kann sich jemand an eine solche Umfrage einmal erinnern? Glaubt ihr, dass in China oder in der dritten Welt oder sonst wo, die jetzt als naja, natürliche Müllkippen des Kapitalismus genutzt werden und deren Leute als na noch viel mehr ausnutzbare Menschenmassen herangezogen werden, ob dort die Frage, lieber Klima und Gesundheits- und euch dienlich oder lieber Kapitalismus, dass denen diese Frage vorgelegt würde? Kaum. Es ist immer sehr lustig. Der Mensch. Und dann gleichzeitig diejenigen, die sagen, das haben wir alle gemacht, kennen auf der gleichen Seite, manchmal im gleichen Satz, dann den Unterschied. Gott sei Dank ist jetzt bei den Verantwortlichen, die wirklich etwas zu sagen haben, etwas angekommen. Dies auch alles mal als kleiner Tipp für diejenigen, die sagen, sollten wir doch erstmal bei uns selber anfangen. Bei uns die Heizung etwas runterdrehen, bei uns vielleicht uns ein wenig zusammenreißen, bei uns vielleicht mal das Rauchen einstellen. Ja, das wird dem Klima nützen. Wisst ihr, der Wahnsinn, der um sich greift, wenn man sagt, fang doch mal bei dir an. Ignoriert ganz einfach, was gleichzeitig die Großen dieser Welt sagen. Die Verantwortung lassen sie sich nicht nehmen. Schon gar nicht von solchen Leuten wie uns, den kleinen Leuten, den Leuten, die herangezogen werden fürs Produzieren und die auch aushalten müssen, was die kapitalistische Wirtschaft ihnen als Umwelt dann zum Leben, Trinken, Essen und so weiter serviert. Dieser Punkt, der ist einmal festzuhalten, bevor man sich aufmacht und sagt, naja, dann fangen wir alle mal an und sind ganz, ganz, ganz bescheiden, dann wird es vielleicht gut gehen. Nein, an dieser Bescheidenheit liegt es nicht. Unsere Analyse führt zu etwas anderem. Es liegt am System des Produzierens. Es liegt an dem, wofür in dieser Gesellschaft produziert wird und nicht an übertriebenen Ansprüchen von kleinen, mittleren und etwas größeren Menschen. Das wäre schon mal ein erstes Ergebnis unserer Analyse. Wenn wir jetzt mal anschauen, was ist denn nun eigentlich wirklich das, was den Politikern auf den Nägeln brennt, dann wird man auch feststellen, auch die Sache mit dem Klima hat, seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Wenn man also einmal absieht von dem großen Getue, hier wir alle sind verantwortlich, daher ist die Politik unterwegs, dann merkt man sofort, die Politik sagt, ja, einerseits wir haben jetzt nach 30 Jahren Berechnungen anerkannt, es geht etwas kaputt, auch in der Klimapolitik. Nicht nur die kleinen, in der Umgebung liegenden, sofortigen Schäden am Eigentum anderer Unternehmer oder an der Bevölkerung, die uns dazu bringen, ab und zu mal eine Filterverordnung zu erlassen. Nicht nur die sind es, sondern unsere Hochschlotpolitik und so weiter. Sie hat dazu geführt, dass rund um den Globus überall tatsächlich Schäden größeren Ausmaßes anstehen. Es wird so sein, dass manche Länder, die man eventuell für irgendetwas und sei es wie die Malediven als Tauchparadies geschäftlich verplant hat, sie werden einfach untergehen. Andere Gegenden, die man schon lange als da kommt unser Erdgas her, Sibirien, wird eventuell auftauen und dann fallen doch da glatt einfach die Stelzen von den Gasleitungen um. Ein echtes Problem. Und auch das anerkennen die Politiker. Naja, wenn da, wo wir sagen, da ist eigentlich nichts los, da ist es uns egal, ob die Leute verhungern, wenn es da noch schlechter wird und noch mehr Wüstenei dorthin kommt, dann wird es vielleicht unkontrollierbare Wanderbewegungen geben, die wir militärisch nur schwer beherrschen können. Ja, von dieser Art und Weise sind offensichtlich die Überlegungen der Politik, wenn sie sagen, heute anerkennen wir, dass es ein Klimaproblem gibt. Allerdings, dieses Klimaproblem wird ihnen eigentlich dann und dann tatsächlich zu einem echten Anliegen, wenn sie sich einmal vorrechnen. Im Grunde genommen ist die Frage des Verbrauchs von kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen, also von fossilen Brennstoffen, Kohle, Braunkohle, Erdöl, Erdgas, das ist doch im Grunde genommen nichts anderes als unsere Energiewirtschaft von der anderen Seite her betrachtet. Die eigentliche Bedeutung, das eigentliche Gewicht, das dem Klima beigemessen wird heutzutage, kommt aus einer Ecke, die hat mit Husten, Kratzen, Schnupfen und dem Verdursten oder Verhungern von Menschen ganz und gar nichts zu tun. Sie hat etwas damit zu tun, dass die wichtigen kapitalistischen Staaten dieser Welt bei der Klimafrage sich eindeutig sicher sind, hier geht es um etwas Wichtiges, nämlich es geht darum, wie geht es weiter mit unserer Konkurrenzstellung in der energiewirtschaftlichen Frage, in der Versorgung mit billigen, mit kostengünstigen und sicheren Brennstoffen. Und da meinen einige Staaten, da könnten sie doch jetzt wirklich einmal, gerade aus Europa kommende Staaten, da könnten sie wirklich einmal drauf drängen, hier steht eine wichtige Klimafrage ins Haus, hier muss etwas geschehen. Was treibt diese Staaten?
Was treibt diese Staaten? Die Staaten, die sich jetzt so auf diese Weise mit dem Klima befassen, da fällt ja gleich dran auf. Sie stellen fest, oder sie überführen es so, sie überführen die Frage des Klimas gleich in eine der Energiepolitik, der Energiewirtschaft, der Konkurrenz ihrer Nationen, die sie dabei haben. Dabei ist dann völlig klar, ein Übergang zu alternativen Energieträgern, neuen Technologien zur Schadstoffvermeidung bei den fossilen Brennstoffen, all so etwas. Altes wird schon mal unter dem Bezugspunkt, wie geht das eigentlich mit unserem Standpunkt in der internationalen Konkurrenz einher? Können wir weiter dann uns billig mit Energie versorgen, unsere ganze Wirtschaft billig mit Energie versorgen, sodass die auch tatsächlich wettbewerbsmäßig die anderen nach wie vor exportweltmeisterlich aus dem Feld schlägt? Einerseits. Also ist doch klar, eine alternative Energieversorgung, jetzt nur mal erstmal an der ökonomischen Front bloß gedacht, die darf nicht sein, ohne dass man sie gleich verallgemeinert als Konkurrenzbedingung, die für alle gelten muss. Also eine Kostenbelastung darf durch Umweltschonung, und inwiefern das keine Schonung ist, haben wir schon gezeigt, aber eine Kostenbelastung darf für das, was man jetzt vorhat, nicht passieren. Also müssen sozusagen die Kosten, die anfallen dafür, dass man schonender mit den natürlichen Ressourcen umgeht, wenn man Energie jetzt produziert, diese Kosten müssen verallgemeinert werden. Man muss energiepolitisch andere Nationen darauf festlegen, dass sie ihren Bedarf an sicherer, dauerhafter und billiger Energieversorgung genauso nach den Maßstäben abwickeln, die wir hierzulande festlegen, die dann eben für alle gelten müssen, um keinen Konkurrenz- und Kostennachteil zu gewärtigen zu müssen.
Das ist schon der Hammer. Kaum wird Energie, Klima zu einem ernsthaften Thema, schon wissen alle, die Kostenverteilung muss so geschehen, dass der nationale Konkurrenzstandpunkt damit befördert und nicht geschädigt wird. Das ist von vornherein die Bedingung dafür, dass überhaupt diese Staaten in die Arena der internationalen Konkurrenz treten und sagen, da bringen wir uns ein.
Da kurz noch so ein, in der Financial Times habe ich da von Kemal Davis, das ist der Vorsitzende der UN-Entwicklungsbehörde, ne, zum Beispiel, der hat sowas gesagt wie, die globale Einigung in dieser Frage, die sei schon unbedingt vonnöten. Es müsse aber die schwierige Frage geklärt werden, wer die Kosten zu tragen und wer von den hat und wer von den Aufwendungen profitieren wird. Ne? Das ist so eine blöde Form, sich dem Punkt, den wir gerade versucht haben zu analysieren, zu nähern, der eben dann auch heißt, erstens, es wird sich nur drum gekümmert in der Art und Weise, die wir gerade besprochen haben. Zweitens, Vorreiter der Klimapolitik, die das Feld der Energiewirtschaft, der Energiepolitik, der internationalen Konkurrenz darum dann gleich damit in den Händen haben, das vor Augen haben, sehen Deutschland als einen Standort, der ist ein Technologieführer, der ist ein Exportweltmeister, der kann doch dann die Welt mit alternativen Energien, neuen Sorten von Kraftwerken, also Bereich Kohle zum Beispiel, versorgen. Also nicht nur, dass es um die Vermeidung von Konkurrenznachteilen geht, nur dann geht überhaupt irgendein Dienst am Klimaeinschutz der Natur nach diesen zynischen Gesichtspunkten. Nein, umso attraktiver, umso interessanter wird diese ganze Kiste, wenn ein Musterstandort wie der hiesige, wie Deutschland, dann sagt, da kann ich sogar noch einen Konkurrenzvorteil draus ziehen, weil wenn ich meine Macht einsetze dafür, dass auf der Welt neue energiepolitische Bedingungen herrschen sollen, habe ich auch gleich passend das wirtschaftliche, das ökonomische Angebot, daraus eine neue Wachstumsquelle für mich zu machen, weil ich kann die Technologie exportieren, die ich anderen bitteschön gern vorschreiben möchte als neue Konkurrenzbedingung.
Ja, und da ist es gar nicht überraschend, dass Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland und einige andere Europäer meinen, das wäre überhaupt ihr Feld. Es sind vor allen Dingen diese Staaten, die sagen, sie hätten einiges anzubieten in Kraft-Wärme-Kopplung, sie hätten einiges anzubieten in energiesparenden Maschinen, sie hätten einiges anzubieten an Kraftwerktechnik, auch auf dem alternativen Gebiet, die sofort sagen, wir machen den Maßstab alternative Energieversorgung zum allgemeinen Maßstab aller Staaten. Denn dann ist es nicht nur so, dass wir keinen Kostennachteil erleiden. Nein, dann wird es für uns ein Geschäft und die anderen müssen es kaufen. Für sie ist es dann natürlich nicht so ein Geschäft. Also eine Verteilung der Schäden, gleich eine Konkurrenzaffäre der höchsten Angelegenheit. Hier geht es darum, zu schauen, ja, warum könnten wir denn daraus ein Geschäft machen? Und da kommt ein weiterer Aspekt rein und der gibt dem Ganzen überhaupt richtig Fahrt. Der weitere Aspekt heißt, ja, das ist doch schon wegen der Energiesicherheit und der Energiepreise wichtig. Denn unsere europäischen, anspruchsvollen politischen Lenker schauen sich die Erde an. Und was stellen sie fest? Da gibt es einerseits Staaten, die wie China, Indien und so weiter einen riesigen Energiehunger haben, so nennt man das. Verantwortungslos, einfach in den Augen unserer jetzt ökologisch argumentierenden Politiker, weil damit verteuern sie für uns den Ölpreis. So kann es nicht weitergehen. Da gibt es andere Staaten, wie Russland, aber auch Venezuela, die schauen drauf, dass sie national etwas aus ihrer Rohstoffquelle machen. Und was heißt es? Oh, das ist eine Bedrohung unserer Energiesicherheit. Das ist etwas, was uns abhängig macht von etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen als anspruchsvolle Staaten dieser Welt kontrollieren, wo die Energie zu welchen Preisen hinfließt. Wir wollen die Staaten kontrollieren, die uns Energie liefern. Wir haben den Anspruch, dass, ob fossil oder nicht, wir die Kontrolle haben darüber, wie auf dieser Welt und zu welchen Preisen Energie genutzt wird. Das ist unschuldig einerseits so hingesagt, wir haben die Verantwortung für unsere Menschen und für deren Energieversorgung. Und gleichzeitig in einer Welt von konkurrierenden Mächten etwas gar nicht Unschuldiges. Für so etwas wie die Kontrolle über Erdölquellen, Erdölstaaten, Erdölregionen werden, so hört man, doch Kriege geführt. Und selbst dies, Kriege führen, Erdölregionen kontrollieren, Staaten nicht aus dem Ruder laufen lassen, dort für Ordnung sorgen müssen und dafür Truppen vorhalten, all das ist doch eine Selbstverständlichkeit für unsere anspruchsvollen Europäer, genau wie für unsere amerikanischen Freunde, die führen doch schon überall auf der Welt solche Kriege. Und selbst das macht die Energieversorgung teuer und es macht sie unsicher. Und aus diesem Grund meinen die Europäer, nicht zuletzt aus diesem Grund, bei so teuren und unsicheren Quellen muss man einerseits Sicherheit stiften, auch im Erdöl-Erdgassektor, andererseits wird damit aber auch so etwas wie alternative Energieversorgung, ein Energiemix, der dafür sorgt, dass man nicht mehr so abhängig ist von Erdgas und Erdöl, das auch knapper wird auf der Erde. Da wird dieser Anspruch, diese Idee, wir brauchen in unserem Energiemix heimische Energiequellen und wenn es Alternative wird, mit einmal sehr attraktiv. Dies ist übrigens auch der Grund, den die Vereinigten Staaten von Amerika, die doch angeblich sowieso so klimaunempfindlich sind, dazu treibt, in der Zwischenzeit Programme voranzutreiben, die heißen, wir machen hybride Techniken, wir machen die Biospritindustrie groß. Wir kaufen auf der ganzen Welt Getreide auf, um damit eine neue Energiequelle der Verspritung in Ethanol und so weiter zu haben. So viel übrigens, dass in der Zwischenzeit sich in dem sogenannten Tortilla-Gürtel in Lateinamerika die Leute kein Maismehl für Tortillas mehr leisten können, weil die Amerikaner kaufen es als billige Quelle für Energie in der Zwischenzeit auf. Tja, und solche Überlegungen, die Überlegungen, wir Europäer, machen einen neuen Energiemix auf. Das nennen wir die Klimarettung. das ist für uns sowieso das Gleiche. Das ist für uns überhaupt nicht unterscheidbar. Klima retten, Energiequellen neuer Art zu entwickeln, das ist für uns haargenau das Gleiche wie die neue Energiewirtschaft der Welt kontrollieren, der Welt ein neues Konzept von Energiewirtschaft verpassen, das wir mit unserer Technik beherrschen. Das ist für die einfach das Gleiche. Ein ziemlich weitgehender, ein ziemlich weltumgreifender, ein gar nicht friedlicher und auch gar nicht an das Wohlergehen der Menschen orientierter Anspruch. Das einmal als ein kleiner Blick auf das, was man zur Energiepolitik und dieser Wende eigentlich noch sagen möchte. Frank, haben wir noch ein paar Minuten? Wir können das Thema nicht erschöpfend behandeln. Wir können auf jeden Fall schon einmal darauf hinweisen, unter www.gegenstand.com oder farberot.de könnt ihr Material zu dieser Sendung herunterladen. Dort findet ihr Hinweise auf Artikel, auf Analysen, wo man über die Energiepolitik, über die Energielogik im Kapitalismus einiges findet, über das, warum, wozu eigentlich kapitalistische Staaten sich um Energie, um Umweltpolitik und so weiter kümmern. Aber haben wir noch ein paar Ergänzungen, Frank?
Ja, weil du gerade bei der Materialsammlung bist, möchte ich mal auf einen älteren Beitrag zu diesem ganzen Thema hinweisen. Und zwar ist das Buch von Karl Marx, Das Kapital, zu empfehlen. Zusammenfassend zu unserem Thema vielleicht ein Zitat, es gäbe mehrere, ich hatte mehrere mitgenommen, eins will ich mal bringen. Das heißt, die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen des allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Das im Lichte dessen, was wir heute als Klimapolitik serviert bekommen, was wir da versucht haben zu analysieren, welche Gründe, welche Zwecke, welche Interessen sie verfolgt, welche dabei auf der Strecke bleiben und geschädigt, ist es doch schon sehr hellsichtig und neben den Materialien, die wir gerade schon mal gesagt haben, lohnt sich das für das Prinzip der Rücksichtslosigkeit dieser Produktionsweise, der es allen beschrieben ist, auch dieses Buch einmal zu studieren. Und für die zuletzt erwähnte Seite, dass es dann in ganze internationale Konkurrenzfragen von Staaten um deren Energiesicherheit, den Energiehaushalt, letztlich dann um Krieg und Friedens-, um Sicherheitsfragen geht, möchte ich nochmal auf den Vortrag von Peter Decker verweisen, der am Mittwoch, den, ich glaube, 18. April im Gewerkschaftshaus um 19.30 Uhr einen Vortrag über Weltmarkt und Weltmacht halten wird, über den Zusammenhang von Staatenkonkurrenz, Konkurrenz ums Geld, Sicherheitsfragen, Krieg und Frieden.
Ja, soweit heute unsere Sendung. Wie gesagt, diese Sendung und andere Sendungen, die wir hier produziert haben, findet ihr unter www.farberot.de. Material zu dieser Sendung unter www.gegenstand.com. Vieles umsonst, manches käuflich zu erwerben, damit man sich einiges an erweiternden Gedanken zu den heute genannten Themen machen kann. Das war's für heute von uns vom Gegenstandpunkt.